Predigten zur Verfügung habt und euch anschauen könnt, was Gott so mit Menschen tut. Und ich habe schon gesagt, was Gott mit Nehemia gemacht hat. Mensch, an einer Stelle denke ich, ich wäre gern dieser Nehemia gewesen. Ich bin sowieso ein bisschen bauaffin. Ich baue gerne und bringe Sachen zu Ende und sehe dann das vollendete Werk. Ich bin auch irgendwie schnell gelangweilt, wenn irgendwie Dinge immer gleich sind und sich nichts entwickelt. Ich glaube, ich hätte mich anstecken lassen quasi von dem, was Nehemia erlebt hat. Wir erfahren, und jetzt wieder zu ihm zurück, weil mein Leben ist nicht ganz so interessant wie seins, wir erfahren, wie er quasi überhaupt mit diesem Thema Mauerbau in Verbindung gekommen ist. Und zwar kommt sein Bruder zu ihm und er stellt ihm so ein paar Fragen nach, so, na, wie geht's denn dem, wie geht's denn dem, den habe ich auch lange nicht gesehen, wie geht's dem? Und der Bruder antwortet quasi, ja, geht's nicht so gut, ja, der verkriecht sich gerade, der ist krank, der hat Angst vor Corona oder was auch immer. Und zum Schluss erzählt der Bruder so aus seinem Herzen raus, und ich müsste noch was erzählen, Jerusalem, es ist eine Katastrophe. Die Mauer ist kaputt, es ist Tag ein, Tag aus, kommen Räuber, die Stadt wird ständig quasi, ja, steht unter ständiger Gefahr, man fühlt sich nicht mehr wohl, viele Leute sind weggezogen, sie haben die Stadt verlassen, es ist kein Ort mehr, wo man leben kann. Und dieser Nehemia, der kommt aus diesem Ort, der kommt aus dieser Region, und wir lesen in der Bibel einen ganz tollen Satz, der Dani wird ihn mal anwerfen, in Nehemia 1, Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Kennt ihr die Situation? Wenn du eine Information bekommst, wo du dich erstmal hinsetzen musst oder wo du erstmal kurz durchatmest und denkst, Mensch, das ist jetzt echt krass. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das macht mich traurig, wütend, hilflos, machtlos, alles zugleich. Und ich glaube, dass wir viele solche Situationen erleben, auch wenn sie uns vielleicht nicht ganz persönlich manchmal betreffen, aber wenn wir unseren Fernseher anschalten, unser Facebook öffnen oder, ja, keine Ahnung, wo du deine Informationen, deine freie Presse früh quasi aufschlägst und du hast relativ zeitnah quasi Informationen, was in dieser Welt alles passiert. Wir lesen von Tsunamis, wir lesen von Erdbeben am heutigen Tag, wir lesen, dass Menschen enthauptet werden, wir lesen, dass Christen verfolgt werden, wir lesen so viel grausame Dinge. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich manchmal jetzt geneigt bin, mich tatsächlich hinzusetzen und zu sagen, Gott, ich kann damit nicht umgehen. Das fällt mir schwer zu verstehen, was in dieser Welt passiert. Und diesem Nehemia ging es ähnlich. Mich begeistert aber dieses Herz. Mir geht es ganz oft so, dass ich ganz schnell manche Dinge wieder zumache, dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige, dass ich irgendwie in meine Werkstatt gehe oder Holz reinhole oder irgendwo spazieren gehe mit dem Hund, um die Dinge zu verarbeiten, um das irgendwie sacken zu lassen. Und was macht dieser Nehemia? Dieser Nehemia setzt sich hin, wie wir gehört haben, das saß wahrscheinlich nicht 2 Wochen lang auf dem gleichen Stuhl, aber er hat sich zurückgezogen und hat mit Gott gerungen. Er hat mit Gott darüber gesprochen, er hat gefastet, das ist quasi die gesteigerte Form des Gebets für mich eigentlich, wo ich sage, ich verzichte, weil mich das Thema so anrührt, weil ich mit Gott dort wirklich nahe sein möchte. Und ich bete und will herausfinden, was in dieser Situation jetzt dran ist. Ich will mein Herz in dieser Situation finden. Ich will wissen, was Gott dazu sagt. Es ist leicht, sich an dieser Stelle ablenken zu lassen, mit den Schultern zu zucken, sich umzudrehen, andere Dinge zu tun, die Trauer nicht ganz so zuzulassen, und irgendwie weiterzugehen. Es ist leicht, diesen Situationen zu entfliehen. Und natürlich ist es auch so, wir müssen uns ein Stück aus dieser Geschichte entfernen, wir sind nicht alle aufgerufen, eine Mauer um Jerusalem zu bauen. Wir sind auch nicht aufgerufen, eine Mauer um den Sauberg oder um Ehrenfriedersdorf zu bauen oder einen Zaun zu errichten um dein eigenes Gebäude. Sondern das, was Gott mit uns tun möchte, ist absolut vielseitig. Gott will mit jedem von euch etwas anderes tun. Und ich kann euch heute nicht sagen, was es bei dir ist. Ich kann euch vielleicht noch nicht mal sagen, was es im Endeffekt hinten raus bei mir mal ist. Ich bin aber davon überzeugt, und das habe ich schon ganz oft auch gepredigt, dass es toll ist, dass wir eine Bibel in der Hand bekommen haben. Und die Bibel ist voll Geschichten, von tollen Geschichten, von Menschen, die quasi was mit Gott erlebt haben. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser Leben in dieser Bibel Seiten hinzufügt. Es ist nicht so, dass wir quasi noch ein paar leere Seiten hinten dran haben, wo wir quasi unsere Story reinschreiben und dann musst du irgendwie mit diesen 5 Seiten klarkommen, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott mit unserem Leben etwas anfangen möchte, was es wert ist, dass es anderen Menschen weitergegeben wird. Dass es wert ist, zu zeigen, wo Gott in meinem Leben gewirkt hat, wo Gott sich verherrlicht hat, wo Gott gezeigt hat, hier möchte ich mit dem Mitch, hier möchte ich mit dir unterwegs sein und möchte mit dir was Besonderes tun. Ich glaube, dass es wert ist, dass wir uns irgendwann mal zurücklehnen und sagen, also zurückschauen und vielleicht unseren Kindern davon erzählen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Dass wir unseren Enkeln davon erzählen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und dass wir der Bibel quasi hinzufügen, was Gott ganz persönlich mit uns gemacht hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es dort tolle Geschichten geben wird. Und wir hören jetzt schon tolle Geschichten von Menschen, die nicht in der Bibel erwähnt sind, aber die auf diesem Weg Gottes unterwegs waren. Alleine das Fest, was wir heute feiern, den Reformationstag, der Luther ist uns allen ein Begriff. Er steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, dass er Geschichte geschrieben hat für Gott und dass er sich hat von Gott einsetzen zu lassen, Großes zu tun. Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir die Predigt von hinten begonnen haben, dass wir gesehen haben, was quasi rauskommen kann, wenn ich Gott vertraue. Und heute sind wir an einem Punkt, wo ich jedem von euch sagen kann, es könnte morgen eine ganz besondere Reise in deinem Leben beginnen. Morgen könnte der Tag sein, wo Gott sagt, jetzt geht's los. Hier ist mein Auftrag. Setz dich hin, ich will dir erklären, was ich mit deinem Leben tun möchte. Kann auch sein, dass es nicht morgen ist, dass es vielleicht noch ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf, zehn, 20 Jahre dauert. Aber es kann sein, dass Gott anfängt, zu dir zu reden. Ich habe uns heute drei Punkte mitgebracht, wo wir uns einfach mal so durcharbeiten wollen, was es bedeutet, wenn dort quasi so eine Berufung oder so ein Ding ausgeteilt wird von Gott, wo er uns ruft, wo er deinen Namen ruft und sagt, hier ist was für dich, hier möchte ich mit dir was tun, hier möchte ich in deinem Leben mit dir gemeinsam Großes bewirken. Und die Punkte sollen quasi am Anfang stehen und die sind so am Anfang unserer Lebensreise. Der erste Punkt heißt, die Wurzel von dem, was passiert, ist ein berührtes Herz und ein Auftrag Gottes. Wir haben gesehen bei Nehemia, dort ging es um ein berührtes Herz. Wir lesen, dass er sich hinsetzen musste, dass er weinen musste, dass er Trauer hatte, dass er verletzt war, dass er nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Und das hat ganz viel mit seinem Herzen zu tun. Ganz oft ist es so, wenn Gott in unser Leben kommt, dann gibt er uns eine Last auf unserem Herzen für ein Ding, für eine Sache. Er ruft uns. Und er ruft uns nicht immer hörbar, quasi, dass die Fenster aufgehen und eine Stimme Gottes erklingt, sondern wir merken manchmal ganz oft, oh, hier fängt mein Herz an zu springen, hier fängt mein Herz an mit mir zu reden und ich merke, dass Gott den Finger auf die Situation legt und sagt, jetzt ist es dran. Nur so kann ich mir erklären, dass wir ganz oft erleben, dass Menschen auf andere Menschen zugehen und sagen, ich habe den Eindruck, für dich beten zu sollen und dass da nicht 100 Mann schon drumherum stehen, die den gleichen Auftrag hatten, sondern dass Gott ganz präzise Herzen berührt und Herzen quasi beweglich macht. Und es ist der Startpunkt. Und hier geht es auch nicht darum, dass die Hälfte jetzt sich zurücklehnt und sagt, ich bin halt nicht so sensibel wie die anderen und mein Herz ist irgendwie ein bisschen verschlossener. Es geht ja nicht darum, sensibel zu sein, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann gehe ich davon aus, dass das nicht irgendwie einfach nur so ein Zustand ist, sondern dass dieser Heilige Geist in uns etwas tut, dass er mit uns agiert, interagiert. Und ich glaube, dass eine so eine Synapse, wo der Heilige Geist anpackt, ist unser Herz. Jesus sagt von sich selbst, dass er nur die Dinge getan hat oder tut, die er seinen Vater hat tun sehen. Für Jesus war es ganz wichtig, sein Herz, seinen Willen, sein Tun mit dem Gottes abzugleichen. Welche Chance haben wir jetzt, wenn wir dieses Geschenk, dieses Gnadengeschenk Gottes, quasi den Heiligen Geist in uns annehmen und sagen, dieser Heilige Geist darf bestimmen und darf uns sagen und zeigen, was der Wille des Vaters ist. Er darf uns führen und leiten. Ich glaube, dann werden wir weise und dann werden wir an einem Punkt stehen, dass wir merken, was ist in welcher Zeit Gottes dran. Nehemias Herz war stark bewegt. Nehemias Herz war von Gefühlen voll und vielleicht auch von Ohnmacht und von Angst und von nicht das Wissen, was das Richtige ist, aber er bleibt dran und fragt Gott, was er tun soll. Jakobus 1, Vers 5, einer meiner Lieblingsstellen, vor kurzem erst drüber gepredigt. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gern großzügig und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wenn du einfach merkst, ich habe keinen Plan, ich bin zu dumm für die Sache, ich habe null Ausweg, dann bietet Gott an, komm zu mir, ich möchte dir Weisheit geben. Ich möchte dir alles geben, was du benötigst, damit du in dieser Situation bestehen kannst. Ich habe die Schlachtpläne für dein Leben, für dich, für die Situation. Ich habe die Lösungen, wo deine menschlichen Lösungen nicht mehr funktionieren. Und da geht es genau darum, dass wir nicht unser eigenes Leben machen, unser eigenes Ding machen, unsere eigenen Vorstellungen machen und zum Schluss so eine Sprayflasche Gottes Willen haben, die wir quasi außen drum rumsprühen, dass es ein bisschen glänzt und dass quasi Gottes Wille von außen aufgesprüht wird, sondern es geht darum, im ersten Moment, so wie dieser Nehemia, bevor ich losrenne, bevor ich meine Muskeln spielen lasse quasi, zu sagen, Gott, was soll ich tun? Was würdest du an dieser Stelle tun? 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir, da geht es um Paulus, gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich hilflos fühlst, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann ist es der beste Nährboden, wo Gott sich einpflanzen kann und sagen kann, hier habe ich was für dich, hier kann ich mich in deinem Leben verherrlichen, hier kann ich zeigen, was mein Wille ist, hier kann ich zeigen, dass ich Power habe, auch wenn du keine Kraft hast. Paulus ist ja eigentlich ein Typ, mit dem viele von uns vielleicht, also außer die qualvollen Momente, aber die Momente, wo er quasi vor Leuten stand, wo er in Vollmacht gepredigt hat, wo Menschen quasi aufgestanden sind, viele Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen diesem Jesus folgen, die Situation hätten wir doch auch gern in unserem Leben. Und dieser Paulus sagt, gerade in den schwachen Momenten, und wahrscheinlich war er in den Momenten schwach, wo er vor so vielen Menschen stand, das waren die Momente, wo Gottes Kraft zum Wirken kam. Dort, wo Gottes Kraft quasi durch mich geflossen ist, zu den Menschen hin und der Wille Gottes auf die Erde gekommen ist. Wenn wir an den Punkt kommen, dass unsere eigenen Muskeln versagen, unsere Pläne nicht mehr aufgehen, alles zu groß erscheint, dann ist es der Zeitpunkt, an dem Gott in den Ring steigt und uns befähigt und beauftragt, seinen Willen zu tun. Dann fällt es uns leicht, diesen Willen zu erkennen, wenn wir selber erkennen, dass wir kraftlos und machtlos sind. Und ich glaube, dieser Nehemia, und da kommen wir wieder zu ihm zurück, war definitiv in einer solchen Situation. Der hat gehört, was alles in Schutt und Asche lag, dass alles eigentlich vernichtet war, was irgendwie ihm mal was bedeutet hat, wenn ich dann mal vielleicht von Geier irgendwann wegziehen sollte, man weiß nicht, ob es passiert, und ich höre dann aus der Ferne, Geier ist quasi vernichtet, alles zieht weg. Keine Ahnung, wie ich mich in dieser Situation fühle. Und wir müssen verstehen, dieser Nehemia war nicht irgendwie der Millionär im Ort und er hätte irgendwie kurz seine Gelder zusammengekratzt, hätte ein paar Bautruppen organisiert und hätte gesagt, jetzt machen wir die Mauer schnell wieder fit und dann gehen wir wieder zurück zu unserer Tagesordnung. Und der Nehemia war auch nicht im Nachbardorf und ist quasi mal kurz rübergelaufen und hat geguckt, was er machen kann. Da war, ich habe mal heute auf der Karte nachgeguckt, ca. 1500 Kilometer entfernt von diesem Ort, wo er gemerkt hat, dort zieht es mein Herz hin, dort wird mein Herz schwer. Und noch eins, er war auch nicht gelernter Maurer, Putzer oder Trockenbauer, sondern er war Mundschenk. Ob er jetzt praktisch begabt war, ob er wirklich irgendwas tun konnte, lesen wir nicht raus, aber er hat auf jeden Fall wahrscheinlich die Ausbildung nicht genossen. Und wenn ihr in so einer Situation seid und diesen Auftrag bekommt, auf welche eigene Kraft wollt ihr denn dann zurückgreifen? Ich bin kein Maurer, ich bin nicht reich und ich bin ewig weit entfernt. Also ich habe auch keine Beziehungen quasi zu den Menschen, die dort vor Ort sind. Was will ich denn selber tun in dieser Situation? Was bleibt denn noch übrig? Ich glaube, dieser Nehemia hat sich in erster Linie schwach gefühlt und gemerkt, ich kann nur zu diesem Gott gehen und dieser Gott kann seine Stärke zeigen und kann zeigen, dass er es vollbringen möchte. Und aus diesem Gebet und Fasten heraus kam der Entschluss, ich muss dorthin, ich muss helfen. Der zweite Punkt, bereit sein, vieles hinter sich zu lassen. Man sagt ja immer, no risk, no fun. Quasi, wenn du Spaß im Leben haben willst, dann musst du gewisse Risiken eingehen. Und ich glaube, wenn du mit Gott was machen willst und wenn du mit Gott Spaß haben möchtest, wenn du mit Gott was erleben möchtest und irgendwann zurückblicken möchtest und sehen willst, hier hat Gott durch mich gewirkt, dann musst du Risiken eingehen können. Dann funktioniert es nicht auf der Couch, geschlossene Türen, alle Jalousien unten, keiner sieht es, für dich ein bisschen, wenn es schief geht, merkt es keiner, sondern dann geht es meistens in einen Bereich, der uns im ersten Moment etwas stresst. Ein Bereich, wo wir nicht wissen, wie geht die ganze Geschichte aus. Nehemia lässt alles hinter sich. Wir lesen, dass er zum König geht und ihn fragt, ob er sich entfernen kann für eine gewisse Zeit. Und wir reden jetzt von 1500 Kilometern Entfernung und eine Mauer um Jerusalem. Es ging wahrscheinlich nicht um 2 Wochen, sondern es ging wahrscheinlich um ein paar Jahre, wo er gesagt hat, ich bin da mal weg. König, würdest du mir die Zeit geben, dass ich meinem Herz nachgehe? Wir lesen, dass der König seinen Mundschenk kannte, weil er sagt, so schlimm hat er ihn noch nie ausgesehen, so traurig hat er den Nehemia noch nie gesehen, und er nimmt ihm quasi sein Herz ab, er fühlt, hier ist tatsächlich was, wo ich diesen Menschen, den ich so viele Jahre vertraut habe, Platz lassen möchte, dass er was tun kann. Und es war ein One-Way-Ticket eventuell. Keiner wusste, Nehemia wusste nicht irgendwie, ich mache das ganze Ding irgendwie 2 Jahre, dann steht die Mauer, ich komme zurück, der König feiert mich, weil er gehört hat, was ich erreicht habe. Vielleicht kriege ich noch eine Gehaltserhöhung, weil ich durchsetzungsstark bin und ein paar Skills gezeigt habe. Er wusste nicht, wie die ganze Geschichte ausgeht. Es hätte sein können, er kommt nach Jerusalem, es funktioniert alles nicht, die Sache geht schief, er muss irgendwie zurückgehen zum König und sagen, na, ich habe mich da ein bisschen übernommen oder so, keine Ahnung. Verzeih mir, ich bin trotzdem noch der Typ, den du kanntest. Er wusste auch nicht, ob der König vielleicht in der Zwischenzeit sich jemand anderen gesucht hat, der besser mit Wein umgehen konnte und ihn quasi dort besser bedienen konnte. Er hat keine Ahnung, was passiert, wenn er zurückkommt. Es war nicht klar und es stand nicht auf irgendeinem Blatt Papier, auf das er sich hätte zurückziehen können. Aber was macht dieser Nehemia? Er fragt den König extra noch, ob er noch ein paar Passierscheine bekommt, dass er quasi freies Geleit hat, dorthin zu reisen, und er setzt noch eins obendrauf, er nimmt den König quasi noch mit in die ganze Sache rein und sagt, ich hätte gern noch ein paar Gutscheine für Holz. Ich merke, da ist irgendwas zu bauen, König, ich brauche Holz, ich brauche definitiv deine Hilfe, deine Ressourcen, deines Reiches, gib davon was ab. Ich finde es ein mutiger Schritt, quasi zu einem König zu gehen und zu sagen, nicht nur, ich bin da mal weg und vertraue mir, ich mach's gut, sondern auch noch zu sagen, ich hätte gerne noch was von dir und du könntest mir noch so ein kleines Geschenk mitgeben, quasi auf den Weg, damit es auch gut wird. Die Stars der Bibel, und da gibt es viele, wir lesen ganz oft davon, die sind alle damit in Berührung gekommen, dass sie etwas loslassen mussten. Wenn ich von Abraham lese, da musste gehen, Mose musste mit dem Volk ziehen, die Jünger wurden immer wieder herausgefordert, ihr Leben sofort hinter sich zu lassen, in ein Boot zu steigen oder aus ihrem Boot zu steigen und mit Jesus mitzugehen, ohne irgendwelche Vorsorgen treffen zu können. Ich glaube, dass es bedeutet, wenn ich quasi mit Gott wirklich ganze Sache machen möchte und auf seinem Weg gehen möchte, dass ich bereit bin, loszulassen, dass ich bereit bin, was auch immer Gott von dir verlangt, und es sind nie die gleichen Dinge, aber diese Dinge aus meinen Händen zu geben. Wir lesen in der Bibel leider auch von einem Menschen, der das nicht konnte. Wir lesen von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und quasi gesehen hat, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und gedacht hat, Mensch, zu der Truppe würde ich gerne dazugehören, und erzählt quasi Jesus, was er in seinem Leben alles Tolles gemacht hat und was er denn noch machen muss, damit er quasi Jünger Jesu ist. Und Jesus sagt, du hast da noch viel Besitz, an dem du hängst, lass den los, gib's den Arm und dann komm mit. Und wir lesen, dass dieser Mensch weggeht und sagt, wahrscheinlich nichts gesagt hat, sondern einfach traurig ist. Und wir lesen nie wieder von ihm. Wir lesen nicht, dass er irgendwie mal wieder zurückkommt und festgestellt hat, es wäre doch besser, auf Gott zu vertrauen, und hat sein Reichtum weggegeben. Er taucht in der Bibel nicht mehr auf. Das klingt im ersten Moment hart. Und im ersten Moment klingt das so wie, wenn ich einmal versage, dann ist quasi der Zug abgefahren und dann kann ich nichts mehr machen. Aber ich glaube, dass uns diese Begegnung auch dieses Jünglings zeigt, dass es bei Jesus eben um was geht. Dass es nicht einfach mal so Larifari ist, sondern dass, wenn wir ein Leben mit Jesus leben und wenn wir uns tatsächlich als seine Jünger quasi fühlen und finden und wiederfinden wollen, auch in der Beziehung zu ihm, dass es dann darum geht, Dinge loszulassen, und dass es dann darum geht, dass es auch schmerzhaft werden kann im ersten Moment. Wir haben quasi gesehen, Nehemia hat sich nicht auf sein Sofa gesetzt, hat nicht irgendwie eine kleine Menge Geld gespendet, und hat auch nicht aus der Entfernung irgendwie 10 Briefe an 10 Bekannte geschrieben und hat ihnen vorgeschlagen, dass er doch die Mauer wieder bauen konnte, sondern Nehemia war klar, es ist drauf und dran, all in zu gehen. Es ist drauf und dran, die Koffer zu packen, das Pferd zu schnallen und loszuziehen und dorthin zu gehen und zu gucken, was ich tun kann. Und ich glaube, die Situation kennen wir. Ich glaube, dass es eine Situation ist, wo wir merken, Gott rührt unser Herz an, und es sind manchmal auch kleine Dinge, nicht nur irgendwie, dass wir alles hinter uns lassen sollen, manchmal soll man auch nur unseren Stolz oder unsere Angst vor Menschen oder
keine Ahnung, was du so hinter dir lassen sollst, vielleicht manchmal auch den Blick, was du aus deinem Portemonnaie nimmst und jemanden gibst, wo du merkst, dort wird Geld benötigt. Keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube, dass wir alle schon in Situationen waren, wo wir gemerkt haben, unser Herz fängt an zu pochen und zu springen und ich kann es ganz gut übergehen und gehe weiter. Und mache mir zu Hause nochmal Gedanken drüber und würde das Ganze nochmal erörtern, ob Gott das wirklich so gemeint haben könnte, wie das dort mein Herz in dem Situation gesagt hat. Und wir merken, dass die Situation vorbeigeht. Und das Harte manchmal in solchen Situationen ist, die kommen so schnell nicht wieder. Ich habe ganz oft schon in Predigten gesessen und habe gemerkt, Gott sagt mir, jetzt ist es dran, vor zu dem Menschen zu gehen und zu sagen, ich habe da was auf meinem Herzen, wo ich dafür beten möchte, wo ich möchte, dass wir gemeinsam vor Gott gehen und das Gott quasi zeigen. Und ich habe es ganz oft schon runtergeschluckt, habe es mit nach Hause genommen und es hat lange, lange Zeit gedauert, bis wieder eine Situation war, wo ich dort mein Herz wieder neu entdeckt habe. Das heißt nicht, dass Gott nicht wiederkommt und wieder an dem Punkt anklopft, aber das heißt manchmal, und Sarah hat es letzte Woche gesagt, dass es 40 Jahre in der Wüste kreist, bis wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, jetzt kann ich es wirklich zu Gott bringen, jetzt kann ich es loslassen, jetzt ist es bei diesem Gott aufgehoben. Nur weil ich nicht bereit bin, in der Situation Gott mehr zu vertrauen als meinen eigenen Sicherheiten, vielleicht auch dem, wie sehen mich Menschen nach dieser Aktion. Ich finde, dass Gott uns dort ein absolutes Vorbild ist, all in zu gehen. Gott hat seinen Sohn gegeben in diese Welt, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und errettet werden. Gott hat alles gegeben. Er hat vielleicht gewusst, wie es ausgeht, aber er hat alles hineingegeben und er wusste nicht im Detail wahrscheinlich, wie sein Sohn behandelt wird, wie es ist zu sehen, quasi machtlos, vielleicht manchmal auch daneben zu stehen und zu sehen, wie wir Menschen mit Jesus umgegangen sind und trotzdem zu sagen, ich gebe diesen Jesus in diese Welt, weil ich weiß, ich will meine Kinder aus dieser Welt erretten. Ich will sie freimachen von Sünde und deswegen ist es mir das kostbarste wert geben. Es ist uns auch wert, unser Kostbarstes zu geben, um Jesus zu folgen und das zu tun, was er in unserem Leben tun möchte. Der dritte Punkt, an dem wir kommen, ist die Zeit der Vorbereitung. Nehemia 2, 11 bis 12, als ich in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Wie schnell ist es so, wenn wir merken, Gott redet zu uns, dass wir sofort losrennen, am besten hier vorne auf die Bühne das Mikrofon in der Hand nehmen. Gott hat gesagt für mich, ich muss los, ich muss irgendwas tun. Wie schnell ist es uns so ergangen, dass wir sofort ausgesprochen haben, wo wir gedacht haben, das berührt unser Herz. Das ist an sich nicht schlimm. Und ich will euch auch nicht heute zu verschlossenen Menschen machen. Ich habe nur festgestellt, dass wenn wir die Dinge zu schnell unter das Volk bringen, quasi unter Menschen bringen, dass dann auch ganz schnell eine Welle uns entgegenkommt von Zweifel anderer Menschen, von Hinterfragen, von sollte das wirklich Gott gewesen sein? Und ich habe festgestellt, dass dieser Moment, wo Gott zu uns spricht, in unser Leben hineinspricht, dass das auch der Moment ist, wo der Teufel anfängt, in unserem Kopf zu arbeiten und uns dieses wieder zu rauben. Und ich denke, dass wenn wir zu schnell quasi, und der Nehemia, dem war das wahrscheinlich bewusst, wenn er extra nochmal schreibt, es war noch nicht dran, den Menschen davon zu erzählen, Nehemia war es bewusst, wenn ich zu schnell davon rede, dann wird mir jeder, ohne dass ich mir das angeguckt habe, ohne dass ich die Mauer gesehen habe, ohne dass ich weiß, was ich zu tun habe, dann werden ganz schlaue Leute zu mir kommen und werden sagen, das kannst du nicht schaffen, menschlich unmöglich. Und er wird sich zurückziehen in sein Kämmerchen, wird sein Köfferchen wieder packen, wird zu seinem König zurückfahren, wird sagen, es war die Nummer zu groß, selbst dein Holz hat nicht gereicht, ich schaffe das nicht, ich bin wieder hier, ich kümmere mich wieder um den Wein. Ich war mal vor vielen Jahren zu einem Leitertraining von Jesus Freaks und dort ist dieser Satz wirklich hängen geblieben. Wenn Gott Visionen in dein Leben gibt, wenn Gott zu dir redet, was dran ist zu tun, dann nimm dir die Zeit, es sacken zu lassen und mit deinem Herzen daran zu arbeiten, bevor du in diese sogenannte Aussprechphase gehst. Die Aussprechphase ist quasi der Moment, wo du das erste Mal vielleicht deinem Ehepartner erzählst, deinen Freunden, deiner Gemeinde, deinen Ältesten, wem auch immer vertraust, wo du das erste Mal quasi darüber sprichst. Und warum ist es so wichtig? Weil ich glaube, dass es noch so ein intimer Moment ist, wenn Gott zu uns redet, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Wie meinst du das? Auch vielleicht ihm unsere Ängste, unsere Angst um fehlende Ressourcen, unsere Angst um fehlende Zeit, unsere Angst um schlechten Ausgang der Situation, mit ihm dort einfach Nähe und Ja, und Zeit zu suchen, um sicher zu werden in unserem Herzen, um ihn zu finden, um wirklich gestärkt mit diesem Gott, der ja durch unsere Schwachheit mächtig sein möchte, hineinzugehen in diese Aufgabe, bevor Menschen es zerreden können. Unser Herz soll quasi fest werden. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ein bisschen, mag ich Pflanzen und züchte auch gerne Pflanzen, und es gibt aber Menschen, die machen das richtig in Ekstase quasi. Und da ist der Moment quasi, wenn du vorbereitest, dass du deine Tomaten zum Beispiel rausstellen möchtest, dann du fängst ja mit so einem kleinen Tomätchen an, quasi es zu züchten. Und wenn du diesen, ich nenne es mal Halm quasi, da aus der Erde guckt, sofort vor deine Haustür stellen würdest, dann kommt Regen, Wind, vielleicht sogar noch der letzte Schnee, zu viel Sonne, und dieser Halm ist innerhalb kürzester Zeit wieder abgestorben. Und du fragst dich, warum? Es war doch eigentlich alles da, es war Wasser da, es war Sonne da, ein bisschen Wind, Natur, die Pflanze gehört ja an die Natur. Und wir merken sehr schnell, dass eine zu schnell hinausgestellte Pflanze den ganzen Prozess nicht überleben wird. Und so stellen wir unsere Pflanzen erstmal aufs Fensterbrett, stülpen vielleicht noch irgendwas aus Kunststoff drüber, damit es wie ein Gewächshaus wirkt, um der Pflanze Kraft zu geben, um der Pflanze das zu geben, dass sie überhaupt erstmal zu einer richtigen Pflanze werden kann, die quasi auch der Witterung ja, begegnen kann. Und ich glaube, dass es mit diesen Zusprüchen Gottes in unserem Leben ähnlich ist. Wenn das Pflänzchen zu schnell hinauskommt, dann wird es relativ schnell wieder kaputt gehen. Sondern es ist wichtig, es zu pflegen, zu hegen, mit Gott im Gespräch zu bleiben, ihn immer wieder zu suchen und zu sagen, nähr das, wenn das dein Wille ist, dass ich das tue, dann gib mir die Kraft, Gott. Auch den Menschen entgegenzustehen, die sagen, dass ich es nicht schaffen werde, die es menschlich beurteilen, die nicht mit deinem Blick Gott drauf schauen, sondern die mit dem menschlichen Blick drauf schauen. An der Stelle hat Gott gesagt, jetzt hörst du auf, Predigt zu schreiben. Jetzt redest du einfach noch, was dir auf dem Herzen ist. Und ich habe gemerkt, wo ich hier rübergefahren bin, dass Gott mir wichtig gemacht hat, nochmal darüber zu reden, dass wir alle eine einmalige Chance haben. Wir reden heute über Reformation. In unseren Kalendern, auch wenn es nicht spürbar ist, nur für die, die Samstag arbeiten, aber für den Rest ist es quasi der freie Samstag, wo der Feiertag drauf fällt. Reformation, ich habe meine Frau gefragt, was ist für dich Reformation? Sie sagt, Reformation ist das, an die Wurzeln zu gehen und dort die Veränderung Gottes zuzulassen, die tiefer geht, als nur ein bisschen an den Früchten rumzuschrauben, damit es schöner aussieht. Reformation geht tief, eine tiefe Veränderung Gottes in unserem Leben. Absolut richtig. Ich glaube, dass wir ein absolutes Geschenk haben. Und ich spreche jetzt sicherlich von uns als Gemeinde in dem Moment, aber ich spreche für dein Leben. Ich glaube, dass wir, und da stehen wir als Gemeinde dazu, die Chance haben, dass es bei uns nicht darum geht, dass es hier irgendwie drei Stars auf der Bühne gibt, die wissen, wo es lang geht, und der Rest ist quasi das dumme Schaf, was folgen muss, sondern wir wollen euch immer wieder, Woche für Woche, und das machen wir ganz oft, predigen, dass Gott an deinem persönlichen Leben interessiert ist. Und dass es uns eigentlich am meisten gefällt, nicht wenn ihr hier sitzt und schön ruhig seid und immer mal ab und zu nickt oder vielleicht in der Steigerungsform noch Amen aus euren Reihen ruft, sondern wenn wir erkennen können, dass ihr euch mit diesem Gott auf den Weg macht, weil ihr erkennt, dass Gott an eurem Leben interessiert ist. Dass es Gott nicht darum geht, dass wir irgendwann drei oder vier Gottesdienste hintereinander haben, wo eine Zahl an Menschen quasi durch diesen Raum getrieben wird, sondern ich wünsche mir, dass wir erkennen und gerade heute an so einem traditionellen oder traditionsverdächtigen Tag quasi, dass Gott mit uns Wurzeln verändern möchte. Wir heißen nicht alle Luther, aber ich glaube, dass wir mit Luther alles gemeinsam haben. Wir sind Menschen und wir sind schwach und wir sind Kinder Gottes. Und ich glaube, dass Gott uns ruft, dass wir hinausgehen in diese Welt, um Wurzeln und Fundamente zu verändern. Dass es uns ruft, dass wir uns quasi nicht als Christen in unsere Wolke zurückziehen und sagen, hier können wir es gerade so ertragen, sondern dass Gott uns hinausruft in die Welt und dass wir uns von ihm befähigen und berufen lassen. Und wir haben euch diese Predigtreihe gepredigt, nicht weil wir hier tolle Räume geschaffen haben und es irgendwie zum Bau passt, sondern wir haben diese Predigtreihe ausgewählt, weil wir glauben, dass jetzt eine Zeit beginnt, wo Gott ganz neu uns Aufträge ausgeben wird. Wo Gott durch die Reihen gehen wird und nicht nur heute hier in dem Gottesdienst, sondern auch, wo er dich früh wach machen wird, wo er mit dir am Mittagstisch sitzt und wo er sagen wird, hier ist was für dein Leben, was ich in nächster Zeit mit dir tun möchte. Hier ist ein Momentum, das du ergreifen kannst, wo du dich hineinbegeben kannst in das Vertrauen, dass ich es stärken möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Zeit kommt, auch wenn jetzt nicht der Frühling, quasi der natürliche Frühling, wo die ganzen Pflanzen dann schießen, sondern wir sind vorm Winter. Vielleicht ist auch noch Vorbereitungszeit dran für die einen oder anderen, aber ich bin mir sicher, dass eine Zeit kommt, wo ihr und wo wir als Gemeinde einen gesellschaftlichen Einfluss, wo das sich nochmal verzehnfacht, als das, was wir jetzt schon als Einfluss in dieser Welt haben. Weil wir erkennen werden, dass Gott uns hinausruft und nicht hier hinein. Dass Gott uns befähigen will, Mauern wieder aufzubauen, die mal da waren. Dass Gott uns befähigt, auch in unseren Berufen, dort, wo wir hingestellt sind, in unsere Orte. Und das ist das Fantastische. Wir sind nicht alle aus Ehrenfriedersdorf und stürzen uns irgendwie alle auf den Marktplatz und wollen den verändern, sondern ihr kommt aus ganz verschiedenen Orten. Und Gott ruft euch an ganz verschiedene Orte. Und ich glaube, dass es dran ist, dass wir lernen, diese Stimme wieder neu zu hören. Und auch jetzt in dieser Zeit, und ich weiß, die Welt ist so laut um uns geworden. Ich habe heute irgendwie, also ich sitze oftmals mit meinem Handy irgendwie dort und lese diese ganzen Nachrichten und die ganzen Stories, die dazu auf mich einprasseln und merke, die Welt schreit. Das Problem ist nicht, dass wir nicht schreien dürfen. Das Problem ist, dass in diesem menschlichen Schreien oft Gottes Stimme nicht mehr hörbar ist. Ich würde mir wünschen, dass wir uns in die Ruhe zurückziehen und dass wir aus dieser Ruhe und aus diesem eigentlich schwachen Moment, ist ja viel besser eigentlich, die Fenster aufzumachen und rauszuschreien, da zeigen wir Kraft. Dass wir aber eher aus dieser Schwachheit, aus dieser Ruhe kommen und sagen, Gott, befähige mich, diesen Platz einzunehmen, den du für mich hast. Ich würde mich freuen, wenn unsere Bibel noch viele tausend Seiten dazu bekommt, indem ihr in eurem Leben quasi diesen Weg geht und weiterschreibt, was Gott tut, was Gott mit seinen Kindern tut. Ich möchte euch anbieten, dass wir gerne auch mit Maske, ist ja völlig Wurst, aber uns hier vorne treffen können, beten können, dass wir auch Gott die Fehlsituation hingeben können. Und ich glaube, dass vielen von euch bewusst wird oder bewusst geworden ist, wo er vor Gott weggerannt ist, wo er Angst hatte, wo er zu schwach war, diesem Gott zu vertrauen. Und dass wir einfach mit diesem Ding nochmal zu Gott hingehen und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich will es das nächste Mal mit mehr Kraft tun. Ich will es das nächste Mal mit deiner Kraft tun. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch dran, jetzt einfach mal in dem Lobpreis, der jetzt kommt, und wir haben ja dieses Tolle, dass wir jetzt noch eine lange Lobpreiszeit haben, die Augen zuzumachen und zu sagen, Gott, ein Gebet heute, ich habe den Wunsch, dass du mein Leben nutzt, so wie du Nehemias Leben genutzt hast. Was wieder aufzubauen, was zu verändern, was zu errichten. Was für dich zu tun, Gott. Ich will jetzt einfach noch beten zum Schluss, die Band kann nach vorn kommen und ich will einfach dafür beten, dass jetzt auch wirklich so ein Rahmen entsteht, wo Gott sich quasi bewegen kann und zu euren Herzen reden kann. Dass ihr vielleicht auch das ein oder andere, was ihr heute mitgebracht habt, an Schmerz, an Unverständnis Gottes gegenüber, dass ihr es jetzt abgeben könnt und sagen könnt, Gott, so wie